Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an die Schande von Gijón bei der Fußball-WM 1982 denkst?
Die Schande von Gijón, die tut mir heute noch weh in meinem tiefsten Inneren. Denn ich war so motiviert, dass wir die Deutschen heimschicken und dann lassen wir die Deutschen leben und dann kommen wir selber weiter. Aber ich muss offen und ehrlich sagen, die Schande von Gijón werde ich mein Leben lang nie vergessen.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei der zweiten Episode unseres Podcasts Erinnerungen eines Norweger-Pullovers. Wir sind
Robert Seger Senior
und ich bin Robert Seger Junior, der Sohn. Und wir zwei erinnern uns hier in diesem neuen Podcast an die denkwürdigsten, merkwürdigsten, spannendsten, kuriosesten, wildesten und manchmal auch ärgerlichsten Sportereignisse aus Österreich der letzten gut 60 Jahre, mit einer ganz besonderen Verbindung all dieser Geschichten, die wir hier erzählen, nämlich dass du, lieber Papa, all diese Sportereignisse nicht nur miterlebt hast, sondern sie für uns kommentiert hast und uns damit ins Wohnzimmer, ins Esszimmer, wo auch immer, hingebracht hast. Lass uns jetzt vielleicht ein paar Worte noch über deine Fußball-Kommentatoren-Karriere verlieren, denn wie gesagt, jetzt bist du schon fast 20 Jahre in Pension, muss man sagen, im Unruhestand. Vielleicht wissen viele gar nicht mehr, dass du einst auch viel Fußball kommentiert hast, sondern haben die mehr mit dem Skifahren abgespeichert. Weißt du ungefähr noch, wie viele Fußballspiele du kommentiert hast, wie oft du bei Weltmeisterschaften warst in diesem Bereich, um das auch ein bisschen einzuordnen?
Das weiß ich genau, sowas vergisst man nicht, weil das ist etwas Besonderes, das bleibt einem ein Leben lang in Erinnerung. Ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe insgesamt bei der Weltmeisterschaft 9-mal das Finale kommentiert, also bei 9 Weltmeisterschaften, da muss man sich vorstellen, wie lang das ist, das Finale kommentiert. Von Europameisterschaften will ich jetzt gar nicht reden, die waren dann auch mit dabei. Ich habe 127 Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft kommentiert. Das habe ich ganz genau registriert und habe daheim auch eine Tabelle. Und da muss ich offen und ehrlich sagen, auf die bin ich auch ein bisschen stolz. Und insgesamt habe ich einmal versucht nachzurechnen und aus meinen Büchern und meinen Kalendern herauszuholen. Ich habe in etwa circa 500 Fußballspiele auch kommentiert. Ich rede nicht von den Fußballspielen, über die man berichtet hat in kurzer Form, sondern ich rede die ich kommentiert habe. Und es waren besondere Epochen, besondere Turniere und ich sage ganz offen, ich bekenne mich natürlich dazu, mein Herz schlug immer für Sturm Graz, das sage ich ganz offen, aber es hat auch einen Nachteil, wenn dein Herz für einen Club so gut schlägt. Was für einen wird jeder fragen, wieso? Weil ich mich furchtbar ärgere, wenn sie schlecht spielen. Und da haben viele dann gesagt, du bist doch einer von uns, warum warst denn du so schlecht über uns geredet? Sag ich, weil ihr so schlecht gespielt habt.
Genau, und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Wir nehmen auf, es ist Dezember 2025. Im österreichischen Fußball ist im Gegensatz zum Wetter draußen wirklich gerade eitel Wonne, Sonnenschein. Wir haben uns gerade für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert, relativ eindeutig eigentlich, sind völlig überraschenderweise Vize-Weltmeister der U17 geworden. Auch das eine unglaubliche Leistung und freuen uns natürlich schon auf die WM nächstes Jahr. Und deshalb reden wir euch heute über ein WM-Spiel, aber heute einmal über keine so schöne Erinnerung, sondern eines dieser wahrscheinlich 127 Spiele, bei dem du dich richtig geärgert hast. Wir werden vielleicht in anderen Episoden noch auf andere Spiele eingehen. Auch da gibt's ein paar ganz tolle Momente. Heute allerdings in der zweiten Episode reisen wir zurück ins Jahr 1982. Wir springen zurück zur Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien. Damals, genauer gesagt, wir springen zurück zum 25. Juni in die Stadt Gijón. Und du hast es schon ganz kurz vorher gesagt, das ist ein dunkler Moment der österreichischen Fußballgeschichte. Ja? Es gibt Momente, auf die wir stolz sein können. Das ist ein Moment, auf den man auf keinen Fall stolz sein kann. dass wir nur kurz sozusagen die Vorgeschichte kurz uns auch klar machen. Das war die erste Runde dieser Fußball-WM. Österreich hat mit 2 Siegen in die WM gestartet und Deutschland hat eines der ersten 2 Spiele verloren und die ersten beiden Teams der Vierergruppe kommen weiter, genauso wie heute. Und es gab aber einen entscheidenden Unterschied zu heute. Die Spiele wurden nicht zeitgleich ausgetragen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal, warum das heute auch so ist. Algerien gewann gegen Chile und damit wären Österreich und Algerien schon weiter und Deutschland brauchte unbedingt einen Sieg gegen Österreich. Und wir müssten allerdings mit mehr als 3 Toren verlieren, damit wir wieder rausfallen müssen. Und ich meine, eigentlich war, sagen wir uns heute doch ehrlich, die Voraussetzung für das große Fußballfest. Ja? Jetzt können wir die Deutschen nach Hause schicken, ja, und wir selber kommen weiter. Wie hast du dich auf dieses Spiel gefreut? Es hätte ja sogar ein Unentschieden schon gereicht. Also bei einem Unentschieden wären die Deutschen nach Hause gefahren. Das wäre ja das Absurde gewesen. Wie hast du dich darauf gefreut und wie ist dieses Spiel denn dann völlig konträr deiner Erwartung eigentlich abgelaufen?
Also ich habe mich darauf nicht nur gefreut, sondern mich darauf auch wahnsinnig vorbereitet und ich habe alles Mögliche mir aufgeschrieben gehabt, besondere Sätze, die man den Deutschen dann mitschickt, damit sie wissen, wie man in Österreich Fußball spielt, sage ich ganz offen. Ja. Aber das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich habe mich vorbereitet und als das Spiel dann kam, ich war eigentlich gar nicht so nervös, die Spieler vielleicht mehr, oder auch nicht, weil die wussten, dass sie da halt ein bisschen aufpassen müssen. Und das Ganze war für uns einen völlig unklar. Man hat überhaupt kein Gefühl gehabt, dass da irgendetwas gemacht, besprochen wurde, sage ich jetzt einmal. Ich sage ja heute noch nichts und würde man vielleicht noch geklagt werden, wenn man sagt, das ist alles bezahlt und ausgemacht worden. Nein, nein, aber es war so im Stillen ein sag du nichts, sag ich nichts, nicht? Wir machen uns das so aus. Jedenfalls, es war eine Katastrophe, die wir erleben mussten und ich war als Reporter eigentlich so enttäuscht, das sage ich ganz offen, dass ich in diesem Spiel kein gutes Haar mehr an den Österreichern gelassen habe, je länger das Spiel gelaufen ist. Ich erinnere mich an das schnelle Tor, das Rubisch geschossen hat und dann denke ich mir, um Gottes Willen, wenn die jetzt 3-0 gewinnen, sind wir weg. Genau, dann schicken sie uns heim. Also da darf ja nichts passieren. Und auf einmal tut sich nichts mehr. Auf einmal wird gespielt bis zum 16er, wird der Ball abgegeben, dann spielt die anderen zum 16er, der Ball wird wieder abgegeben. Und es ist hin und her. Es war unerträglich, das zu sehen. Und selbst der dümmste Fußballfan hat gemerkt, da stimmt was nicht. Die spielen ja nicht. Was ist denn da los eigentlich? Und so schleppte sich das dann hin, das sage ich ganz offen. Und es ist mir bald klar geworden und den Menschen klar geworden und vor allem dem neutralen Publikum, das in dem Stadion war. Es waren ja nicht nur deutsche und österreichische Fans, da waren andere da. Die haben begonnen zu pfeifen und haben begonnen, sich zu ärgern dafür, dass sie viel Geld gezahlt haben für so ein WM-Spiel und dann wird hier nicht gespielt. Und
Wie kommentiert man sowas? Wie kann man sowas noch kommentieren? Weil man ja trotzdem quasi die österreichische Nationalmannschaft hier kommentiert, die sich ja für Runde 2 qualifiziert. Wie kommentiert man das?
Ich habe ab einem Zeitpunkt, spätestens nach der Pause, sage ich ganz offen, spätestens nach der Pause das Kommentieren eingestellt. Ich habe sporadisch etwas gesagt und habe das laufen lassen, weil ich habe mehrfach den Zuschauern gesagt, warum ich das verabscheue und warum ich das überhaupt nicht mag. Ich sage ganz offen, es war innerlich fast eine Wut in mir. Ich habe mich so gefreut auf den Tag. Endlich haben wir die Gelegenheit und schicken die Deutschen heim. Die schicken uns ja normal immer heim, aber nicht wir sie und dann ist es und dann geht so viel schief und dann ist es eine so, sage ich einmal, schreckliche Partie gewesen und es ist nahezu das schlimmste Spiel, das ich in meinem Leben kommentieren musste. Und ich sage ganz offen, auch wenn nachher nie einer mehr was zugegeben hat, aber wenn sie ehrlich sind, die da gespielt haben, die werden sich innerlich denken und werden es oft im Familienkreis gesagt haben, hätte man nur die Deutschen heimgeschickt, hätte man nur was geleistet, dann wäre man was gewesen. Denn in der Folge nach diesem, Spiel. Mhm. Wir sind aufgestiegen, sind aber dann in der nächsten Runde ausgeschieden in den Spielen und es hat niemand mehr einen besonderen Wert auf die Spiele gehabt. Es waren alle enttäuscht.
Ja. Wie war denn so die Reaktion auch quasi danach? Und zwar einerseits gab es ja, wenn man heute ein bisschen nachliest und so ein bisschen nachhört, waren ja auch richtig peinliche Aussagen der Spieler und der Delegierten dabei, die dieses Jahr mehr oder weniger verteidigt haben und ein bisschen die Algerier auch schlecht gemacht haben und so weiter. Hat man auch dir dann sozusagen vorgeworfen, dass du es ein bisschen runtergemacht hast?
Ja. Sicher, da haben einige haben mir vorgeworfen, die Spieler waren teilweise auch besser auf mich natürlich. Du bist ja kein Österreicher, zieh aus, dann schau, dass du Deutscher oder sonst was wirst. Aber du bist ja kein Österreicher, wenn du nicht für uns da was machst. Aber ich habe mich dagegen verteidigt und habe das einfach auch akzeptiert, dass sie sich teilweise geärgert haben. Und ich erinnere mich noch an eine lustige Episode, fällt mir jetzt gerade ein zu diesem Pichon-Spiel. Der Schoko Schachner, die Legende. Er war verzweifelt, er ist immer hin und her gerannt und kriegt keinen Ball. Und hat man direkt gehört, wie er gesagt hat, gebt mir den Ball, spitzt mir den Ball zu. Und dann haben wir später dann hat man dann geredet mit den anderen, die da gespielt haben, ein paar Jahre später, sagen, wieso habt ihr den Schoko keinen Ball gegeben? Ja, der Trottel schießt ein Tor und dann geht das Ganze, was wir vorhaben, mit die Hosen.
Also Schoko wusste es nicht oder hat es nicht akzeptiert oder was auch.
Ich glaube, dem haben sie es gar nicht gesagt.
Ja, man auch ein bisschen lustig, aber auch in Wahrheit ein bitterer Moment, weil man natürlich auch einen die Algerier letztlich um die Chance hier gebracht hat, weiterzukommen und wir selber uns vielleicht etwas genommen haben, weil ich meine, hätten wir 82 dieses Spiel gewonnen, würden wir heute nicht über Córdoba sprechen, das ja keine Auswirkung gehabt hat, wo beide nach Hause gefahren sind am Ende und da hätten wir die Deutschen nach Hause geschickt. Jetzt ist ja zwar das Spiel jetzt nicht in Konsequenzen, hat es keine Konsequenzen gegeben im Sinne von, dass jemand gesperrt ist oder was auch immer, wie du gesagt hast, man weiß ja nicht, wie es ausgemacht war oder nicht, aber am Fußball gab es ja schon ein paar Änderungen, wenn man sich heute ja anschaut, diese Übertragung, die von der noch ein paar Teile auf YouTube zu sehen ist, da sieht man ja dann vor allem den ständigen Rückpass auch zum Torhüter, damals durfte man zurückpassen, der Torhüter nimmt den Ball auf, lässt sich Zeit, schickt die Leute wieder nach vorne. Was gab es denn sozusagen nachher noch für Regeländerungen, die quasi die eigentlich nach diesem Spiel letztlich passiert sind? Das war ja so ein bisschen ein Quijón-Beschluss, der dann folgte.
Es war schon ein bisschen ein Quijón-Beschluss, das ist keine Frage, denn erstens einmal hat es nie mehr später gegeben, dass Gruppenspiele nicht zur gleichen Zeit ausgetragen werden. Das ist ja unmöglich. Weil du weißt, die haben schon gespielt, dann können wir uns ja ausrechnen. Spielen wir unentschieden oder gewinnst nur 1-0, sind wir beide weiter und so war das. Das ist weg und die Rückpassregel wurde auch geändert. Gott sei Dank geändert, weil die Rückpassregel war sowieso unerträglich eigentlich, auch für jedes Spiel. Egal, wo gespielt worden ist, die ununterbrochen den Ball zurück zum Tormann. Da kannst du ja stundenlang spielen mit dem, nicht? Genau, also so das darf es nicht sein. Also das waren so die wesentlichen Dinge, die da waren. Und der Hansi Burli, kann mich erinnern, Hansi Krankl war auch einer, der ja da dabei war und er hat sich da sehr zurückgehalten und hat gemeint, ich weiß nicht, was man will, hat er gemeint, wir sind ja weitergekommen, wir sind qualifiziert, aber in seinem tiefen Herzen hätte er auch lieber einen Sieg gegen Deutschland erlebt, um persönlich auch sagen zu können, wir haben Deutschland heimgeschickt.
Genau. Und was war es für ein Sieg? Wie ist es eigentlich weitergegangen? Letztlich nämlich für beide Mannschaften, ich meine, wenn man sich an die WM ein bisschen zurückerinnert, Österreich hatte ja durchaus eine starke Mannschaft. Ich meine, wir haben stark in das Turnier gestartet. Heute kennt man immer noch, damals haben wir gespielt, du hast schon gesagt, Schachner, Krankl, aber auch Prohaska war dabei, Bruno Bezzai, Consilia, glaube ich, im Tor, also eine starke Mannschaft damals. Was wurde eigentlich dann aus den Österreichern, was wurde aus den Deutschen und was ist uns noch von dieser WM 82 in Erinnerung?
Naja, für uns war es, hart gesagt, fast vorbei, denn die Enttäuschung war so groß, ganz offen. Und ich glaube, in der Öffentlichkeit hat man das Ganze miterlebt. Und wir haben dann noch zwei Spiele bestritten, haben aber die Qualifikation nicht mehr geschafft, um aufzusteigen und weiterzukommen. Es war ja damals Dreiergruppen.
Noch die dann gibt's mit zwei Spielen.
Zweite Gruppenphase. Und wir haben einmal unentschieden und einmal verloren. Also da war für uns nichts mehr zu holen. Und bei den Deutschen war es so, die sind halt weitergekommen, ist keine Frage. Und Die Deutschen sind ins Finale gekommen. Ich war damals, sage ich ganz offen, bitte nicht böse sein, liebe Deutschland-Fans, aber ich war damals froh, dass sie im Finale verloren haben. Denn mir hätte es nicht gefallen, wenn man Weltmeister wird in einem Spiel, das stattfindet, bei dem nicht alles hundertprozentig so ist, wie ein Fußballspiel laufen soll. Das sage ich ganz offen. Und deswegen haben sie müssen mit dem zweiten Platz begnügen. Die Italiener haben gejubelt, es war in Ordnung. Und Paolo Rossi war damals der legendäre Held der Italiener, gar keine Frage. Und die Italiener waren damals aber auch nicht nur ein würdiger Weltmeister, sondern sie war die beste Mannschaft. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und es hat Spaß gemacht. Und ich habe das Finale dann auch übertragen und es hat mir Freude gemacht. Und ich habe mir gedacht, in meinem tiefsten Inneren habe ich gesagt, ich wünsche mir heute als Kommentator nicht, dass Deutschland das Finale gewinnt. Ja, was sage ich dann nicht? Aber so das gesehen waren es dann die Italiener und damit war das gelaufen. Und trotzdem bleibt übrig von dieser WM zwei Dinge. Erstens, dass man die Chance hatte zu, sage jetzt, tauscheln heute halt ein bisschen manipulieren, unter Anführungszeichen. Das hat man müssen abschaffen. Na klar. Seit das abgeschafft ist, geht es nicht mehr. Du weißt nicht mehr, wie die anderen spielen. Da kannst du nicht mehr sagen, Moment, die spielen ja, die haben 0-0 gespielt, reicht schon, nicht, wenn wir auch unentschieden spielen oder sonst was. Also da hat man eigentlich lange gebraucht, sage ich auch als FIFA, bis man draufgekommen ist, dass man sowas
komisch
nicht macht.
Komisch eigentlich.
Ja, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil wir sprachen da immerhin von einer WM 1982, ist nicht so lange her, nicht? Genau. Und damals ist man erst draufgekommen, nicht? Das zu schaffen, aber so war es einfach.
Genau. Jetzt schauen wir am Schluss noch einmal, wie wir auch in unserer ersten Episode so ein bisschen auf das Leben des Sportreporters geblickt haben. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen, wenn man Sportreporter ist und zu einer WM fährt? Du warst bei vielen Weltmeisterschaften, die waren sicher alle anders. Ist man dann irgendwie fix stationiert? Ist man mehr unterwegs? Was macht man tagsüber? Hat man da Zeit, dass man in den Prado geht in Madrid? Gab es Zeit für die spanische Küche? Und fällt dir irgendwas ein, was gerade 82 Spanien besonders gemacht hat?
Also die Küche, ja, das fällt mir gleich als erstes ein. Spanische Küche habe ich immer geliebt und deswegen bin ich auch oft dann nach Spanien auf Urlaub gefahren und so. Also da brauche ich gar nicht drüber reden. Spanien ist auch war immer ein sehr sympathisches Land. Das Klima ist gut, es ist angenehm. Du hast viele Möglichkeiten, baden zu gehen. Also von der Seite alles wunderbar, wunderschöne Städte anzuschauen. Und ich muss offen und ehrlich sagen, es war mir immer ein Anliegen, in solchen Ländern zu sein, um auch die Städte, das Wichtigste der Städte zu sehen, ob das Madrid war oder ob das Barcelona war oder andere Städte, wo man noch war. Das war mir schon wichtig, dass du einfach was anderes hast, als wie immer nur ein Fußballmatch und dann gehst du wieder ins Hotel, trinkst dort ein paar Bier und bereitest dich aufs nächste Match vor. Nicht? Das ist zu wenig. Nicht? Du musst schon von dem Land ein bisschen etwas mitnehmen können und das war da schon immer möglich, das sage ich ganz offen. Wir waren auch, sage ich, zumeist bei diesen Weltmeisterschaften sehr gut untergebracht, ja, in guten Hotels. Einzige Ausnahme war Japan, war so ein bisschen schwierig. Der Tagesablauf beim Fußball ist der, man hat Zeit in der Früh, man hat viel Zeit, in der Früh spielt keiner, in der Früh hast du kein Problem.
Zumindest nicht in Europäischen, heute ist es anders.
Ja, heute ist es anders, natürlich.
Mit den Zeitzonen auch manchmal Frühspieler.
Was anderes, aber da war wurscht und du bist halt dann vom Mittag an bist unterwegs. Meistens fährst du zum Spiel hin oder zurück und dann wieder zurück mit ins Hotel. Du wechselst viel und pendelst hin und her. Du machst, da darf man nicht vergessen, ich habe also im Schnitt bei so Weltmeisterschaften doch mindestens 10 bis 12 Spiele übertragen. Nicht? Da ich immer bis zum Finale blind bin, hast du natürlich möglichst viele gemacht und klar. Und da hast du dann schon immer schöne Reisen auch machen können, sage ich ganz offen. Ich bin zumeist teilweise mit dem Auto gefahren, weil wir uns damals auch ein Auto genommen haben. Oder ich bin auch gefahren, teilweise auch mit Zug oder so, ja, wenn es war, es möglich war. Nicht?
Und jetzt noch eine letzte Frage dazu, weil du gesagt hast, bereitet sie vor und so weiter, muss man sich ja vorstellen, 1982, das war 16 Jahre, bevor überhaupt Google gegründet wurde. Ja. Man könnte sich ja heute nicht mehr vorstellen, wie man sie vorbereiten kann, ohne dass man mal nachschaut. Wie hast du die Wie hat man sich damals auf ein Spiel vorbereitet? Also wo hat man die Informationen herbekommen?
Also ehrlich gestanden, ich habe mich sicher damals noch besser vorbereitet als heute. Nämlich deshalb, weil du heute von überall irgendwas kriegst und was zum Nachschauen hast. Damals hast du von den Zeitungen ausgeschnitten. Ich habe das gelernt von meinem Chef früher im Studio Steiermark, dem Max Pflieger, auch ein alter, bekannter Sportreporter gewesen. Und der hat alles gehabt und einpickt, Zeitungen ausgeschnitten und einpickt. Und ich habe mit dem auch begonnen. Ich habe dann begonnen, mir aus den Zeitungen, wenn alle gelesen wurden daheim, ausgeschnitten das Wichtige und tue es heute teilweise noch. Und
ich wollte gerade sagen, ja, ich habe dich jetzt vor kurzem erst erwischt, wie du aus der kleinen Zeitung was ausgeschnitten hast.
So ist es, habe ich heute noch, das habe ich mir nicht abgewöhnt und ich kann immer noch nachschauen und bin damit unabhängig. Das war mir das Wichtigste, dass du dann dein Mapperl hast und gehst zu einem Spiel und es kann dir nichts passieren. Weil ich kann mich erinnern, das Schlimmste ist ja oft gewesen, das ist mir einmal passiert, auch eine kleine Episode. Eines Tages aus irgendeinem Grund, war es jetzt in Spanien oder sonst, ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich daheim im Hotel mitgenommen, meine Unterlagen, nur es waren die falschen. Und ich komme im Stadion drauf, um Gottes Willen, ich habe ja das nicht dieses Spiel. Es ist gut gegangen, weil man halt gut vorbereitet war, aber es war ein Horror, sage ich ganz offen. Wenn du nichts mehr zum Nachschauen hast und nichts mehr zum Erzählen hast und keine extra Geschichterl mehr hast, nicht? Ja, du hast dich halt vielleicht mehr auf das Spiel dann konzentriert und mehr auf das. Aber deswegen sage ich ganz offen, und das habe ich allen immer gesagt, auch alle, die auch in dieser Form tätig sind, Vorbereitung ist alles. Und wenn die Vorbereitung gut ist, dann kann da nicht viel passieren.
So ist es und hoffentlich habt ihr auch gefunden, dass wir uns in dieser Episode ganz gut vorbereitet haben. Wir haben uns nämlich relativ gründlich vorbereitet, das kann man schon sagen. Es wurde nichts ausgeschnitten wahrscheinlich, das weiß ich nicht genau, weil wir haben viele Zettel vor uns liegen. Gerne auch mal irgendwelche Fragen, Kommentare, was auch immer ist. Und in der nächsten Episode reisen wir viel weiter zurück in die Vergangenheit, in die 70er Jahre zurück und schauen uns den Beginn einer ganz faszinierenden Karriere an. Oder eigentlich von zwei Karrieren, wenn man so ganz genau eigentlich sein will. Also dann, bis dann, danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Ciao, auf Wiedersehen, hat mich gefreut.
Cut. Wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.